DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir befinden uns kurz vor der ersten großen Wahl in diesem Jahr. Am Sonntag ist Europawahl und ich freue mich sehr, dass ich gerade heute eine hochrangige Vertreterin der Grünen zu Gast habe. Denn die haben bei der Europawahl vor 5 Jahren, das hat man schon fast wieder vergessen, die haben bei der Europawahl vor 5 Jahren richtig abgeräumt. Die waren die großen Gewinner. Ne? Also ich habe mal geguckt, das Ergebnis von 20,5% war das beste Ergebnis bei einer Europawahl. Wahrscheinlich war das beste Ergebnis bei so einer großen Wahl überhaupt für die Grünen. Mehr als die SPD. Und jetzt kommt es, fast doppelt so viel wie die AfD. Und diesmal geht es dann darum, dass die Grünen, ein Ziel, was die Grünen sich überlegt haben, ausgerufen haben, ist, dass sie auf jeden Fall vor den Blauen liegen wollen, also vor der AfD. Dieses Ziel hat mein heutiger Gast als ausgegeben. Und ich würde jetzt gerne mit ihr darüber sprechen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass man so ein Ziel ausrufen muss, was eigentlich in den vergangenen 5 Jahren passiert ist und warum alle auf einmal sagen, dass die Europawahl nicht nur für die Demokratie in Europa so wichtig ist, sondern wie das auch wiederum mit dem Klimaschutz zu tun hat, von dem man denkt, spielt er eigentlich in diesem Europawahlkampf überhaupt eine Rolle. Ich freue mich sehr auf die politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Bühning. Liebe Frau Bühning, Sie müssen einmal klären, es gibt eine politische Bundesgeschäftsführerin und jetzt würde jeder denken, also gibt es auch eine nicht politische, also eine sozusagen kaufmännische Bundesgeschäftsführerin. Wie ist das bei den Grünen organisiert?
Ja, hallo, tatsächlich. Bei den Grünen gibt es eine politische Geschäftsführerin und eine organisatorische Geschäftsführerin oder Geschäftsführer aktuell. Tatsächlich habe ich beide Positionen schon mal inne gehabt.
Okay, was ist der Unterschied ist aber, der eine kümmert sich wirklich um sozusagen um das Organisation, Mitglieder und so weiter und Sie um das was ist der Unterschied?
Die organisatorische Geschäftsführung ist tatsächlich die Leitung der Bundesgeschäftsstelle, also Personalmanagement, auch Veranstaltungsmanagement an vielen Stellen, also eher im Hintergrund. Und die politische Bundesgeschäftsführung, die ich jetzt innehabe, das ist ein Mitglied des Vorstandes, also ich bin gewählt vom Bundesparteitag und da tatsächlich, was in anderen Parteien Generalsekretärin heißt.
Es stimmt, dass er so sind, sozusagen das Pendant zu Kevin Kühnert.
Genau, oder Bijan Dzirzai war, glaube ich, auch schon mal hier.
Kevin Kühnert war hier, Herr Dzirzai war auch hier. Ich glaube, die Generalsekretäre waren fast alle hier. Ja, ich glaube, sie schließen das Ganze jetzt ab. Trifft man sich eigentlich unter so, dass die Generalsekretäre sich tatsächlich regelmäßig mal treffen und sich austauschen?
Ja, tatsächlich. Die Generalsekretäre in der demokratischen Parteien treffen sich auch in regelmäßigen Abständen mal.
Kommen wir zur Europawahl. Segelt immer so im Schattendasein von Bundestagswahlen und auch von Landtagswahlen. Das ist in den vergangenen Jahren etwas besser geworden, aber eben nicht so, dass wir damit rechnen können, dass die Wahlbeteiligung so groß sein wird wie bei der Bundestagswahl. Trotzdem hört man jetzt, dass alle Parteien sagen, geht hin, wählt, weil es diesmal, das haben Sie auch auf dem kleinen Parteitag der Grünen jetzt nochmal gesagt, weil es so wichtig ist wie selten zuvor. Und jetzt muss man sagen, was ist jetzt so besonders wichtig an dieser Europawahl?
Tatsächlich sehen wir bei dieser Europawahl, dass wir eine Richtungswahl haben für die Frage, wie geht es in den nächsten 5 Jahren weiter in der Europäischen Union. Wir sehen, dass wir rechtsextreme Kräfte haben in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, die auf dem Vormarsch sind, die da sehr an Kraft hinzugewonnen haben und die ganz viel zurückdrehen wollen, was wir in den letzten Jahren auf europäischer Ebene erreicht haben. Die wollen eben weg von Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit für die Europäische Union. Die wollen eine Renationalisierung. Die wollen unsere Freiheiten beschränken. Das sehen wir gerade ganz stark in Italien, wo Meloni da gerade Pressefreiheit einschränkt, auch die Freiheit von Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. All das wird zum Beispiel in Italien gerade eingeschränkt. Und wir sehen, dass diese rechtsextremen Kräfte auch auf europäischer Ebene, also insgesamt auf dem Vormarsch sind. Und es gilt jetzt ganz deutlich zu sagen, nein, wir stehen für ein starkes Europa, wir stehen für ein demokratisches Europa und wir wollen, dass es eine Mehrheit im Europäischen Parlament dafür gibt, dass eben der Pfad Richtung einem starken, einem friedlichen, einem demokratischen Europa, das sich auch eben um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union kümmert, das sich um Klimaschutz kümmert, dass das fortgesetzt wird. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, bei dieser Europawahl demokratisch wählen zu gehen.
Kann man so weit gehen, dass wenn man bestimmte rechtsextreme Parteien wählt, man das Risiko eingeht, dass man Menschen in dieses Parlament wählt, die eigentlich die EU abschaffen wollen?
Ja, tatsächlich. Also auch wenn man sich das AfD-Wahlprogramm anguckt, dann sieht man, dass da auch als Option drin steht ein Dexit, also der Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Das wäre wirklich fatal für Deutschland, wenn man sich einmal anguckt, was in Großbritannien gerade passiert, was das für wirtschaftliche desaströse Folgen hat. Das kostet 100 Milliarden Euro, mehrere 100 Milliarden Euro im Jahr, wenn wir austreten würden aus der Europäischen Union, genauso wie ein Verlust von wahnsinnig vielen Arbeitsplätzen. Wir haben einen Binnenmarkt, davon profitieren wir in Deutschland ganz stark und insofern ist das eine reale Gefahr, dass man Menschen in dieses Parlament wählen würde, die Europäische Union, so wie sie aktuell besteht, abschaffen wollen.
Was wir ja alle registriert haben, ist, dass es in Europa rechte Parteien gibt, die sagen, Entschuldigung, die AfD ist uns jetzt zu extrem und zu rechts. Das ist doch eigentlich ein gutes Signal. Also offensichtlich ist die AfD selbst im Europäischen Parlament in die Rolle eines Außenseiters geraten.
Ja, tatsächlich muss man sich mal vorstellen, dass man so rechtsextrem ist, dass andere rechtsextreme Parteien sagen, nee, ihr seid uns zu rechts. Aber man muss das auch ein bisschen genauer nochmal dahin gucken. Das ist natürlich auch eine Taktik, die da gefahren wird. Gerade Le Pen in Frankreich versucht schon seit einigen Jahren, sich auch ein bisschen zu normalisieren. Die will halt Präsidentin von Frankreich werden und versucht da zum Beispiel gerade auch, was die Frage Antisemitismus angeht, den wir ja auch immer wieder sehen, auch was die Verwicklung, wir haben es ja bei der AfD jetzt gesehen, die Verwicklung mit Russland und China, das ist natürlich was auch in Frankreich nicht so attraktiv ist. Und Le Pen will da natürlich jetzt möglichst viel Distanz zwischen sich und diese Anschuldigungen und diese Erkenntnisse bringen, die da über die AfD rausgekommen sind. Und auch, also ich meine, manche Aussagen, die wir da von Krah gehört haben, der ja wirklich die SS verharmlost hat, also wirklich Wahnsinn. Und das als Deutscher mit unserer Vergangenheit zu sagen, da wären nicht alle kriminell, das ist wirklich schrecklich. Und in Frankreich ist da natürlich auch eine ganz klare Position zur Nazi-Herrschaft in Deutschland. Und insofern sagt Marine Le Pen auch so ein bisschen aus taktischen Erwägungen, ich bringe mal ein bisschen Land zwischen uns und die und sagt, die gehören jetzt nicht mehr zu uns. Was das allerdings tatsächlich für die Fraktionsbildung nach der Parlamentswahl heißt, ist ja auch nicht klar. Die haben die jetzt erstmal ausgeschlossen, sind ja aber nur wenige Wochen vor der Europawahl gewesen. Und die Fraktionen im Europäischen Parlament bilden sich tatsächlich erst nach der Europawahl dann wieder neu, weil das ja sozusagen Parteien aus allen europäischen Ländern sind, die dann zusammenkommen und dann muss erstmal geguckt werden, wer arbeitet in welcher Fraktion. Ich würde deswegen auch nicht ausschließen, dass es da nicht in Zukunft dann auch doch wieder zur Zusammenarbeit kommen kann.
Noch ist die Wahl nicht gewesen und wir gucken jetzt nochmal zurück auf diese 5 Jahre, wenn man sich fragt, was ist in diesen 5 Jahren eigentlich passiert? Man kann sagen, 3 Jahre davon hat die Ampel regiert und was hat das bedeutet? Was ist in diesen 5 Jahren passiert, dass sich die Kräfteverhältnisse doch so verschoben haben? Also die Grünen 20,5%, jetzt in Umfragen irgendwo zwischen 15% und 16%, mehr oder weniger gleich auf mit der AfD. Ich glaube, in den neuesten Umfragen habe ich gesehen, ist die SPD hauchdünn dann zweitstärkste Partei, aber das sind wirklich Nuancen. Also es geht dann darum, einer von den dreien wird dann zweitstärkste Partei werden. Was ist denn passiert in diesen 5 Jahren, dass die AfD so einen starken Schwung nach oben nochmal bekommen hat?
Naja, wenn wir uns mal an 2019 erinnern, dann war das wirklich ein ganz anderes Jahr als jetzt, als 2024. Wir hatten wirklich Aufbruchsstimmung. Wir hatten Fridays for Future auf den Straßen. Wir hatten eine Stimmung, die gesagt hat, wir brauchen jetzt endlich Klimaschutz. Wir hatten Veränderungswillen in der Bevölkerung und die Erkenntnis, okay, es muss sich jetzt was tun. Es war eine sehr, sehr positive, sehr zuversichtliche Stimmung, dass da was geht. Und ja, dann sind, würde ich sagen, ist einiges passiert. Wir haben wahnsinnig viele Krisen nochmal gesehen. Jenseits der Klimakrise, die natürlich fortbesteht, haben wir die Corona-Krise gehabt. Wir haben den Ausbruch des Krieges in der Ukraine, den schrecklichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir haben jetzt den Krieg in Gaza. Das heißt, wir haben einfach wahnsinnig viele Krisen, die über uns hereingebrochen sind und mit deren Folgen wir umgehen müssen und mussten. Und die, glaube ich, da wirklich zu der Verunsicherung auch beigetragen haben, die es aktuell auch in der Bevölkerung gibt, die viel Verunsicherung, viel das Bedürfnis nach Stabilität und jetzt muss sich mal nicht mehr so viel verändern und wir müssen ein bisschen irgendwie langsamer machen, so ein Gefühl besteht ja. Und dann hinzu, wenn man jetzt auf die AfD blickt, kommt doch, und das sehen wir sehr deutlich, eine sehr systematische Organisierung der rechtsextremen Kräfte auch in Europa, die genau in diese Sorgen reingegangen sind und immer wieder proklamieren, sie hätten einfache Antworten. Man könne das ja alles irgendwie, die etablierten Parteien würden ja nur die falschen Wege gehen und sie versuchen mit einfachen Antworten da reinzukommen, haben auch die verschiedenen Gruppen, die es ja da an Corona-Skeptikerinnen etc. gegeben hat, da gezielt reinzugehen und diese Verunsicherung immer weiter zu schüren, Hass zu schüren, Hetze zu schüren, einfache Antworten zu geben. Und damit eben konnten sie Leute gewinnen, die eben in dieser Verunsicherung waren und sehr stark eben an Prozenten hinzugewinnen. Wir sehen auch, wenn wir uns das, und ich habe mich relativ viel mit Desinformationen auch beschäftigt, die einfach im Internet leider sehr präsent ist, dass da auch ausländische Kräfte durchaus auch mit am Werk sind. Wir sehen da relativ viel russische Einflussnahme auch und Zusammenarbeit. Das haben wir ja jetzt auch anhand von anderen Zahlen, wie dass die AfD sich auch von Russland vielleicht bezahlen lässt und dass es da Verbindungen nach China gibt. Das sehen wir eben leider auch online, sodass da wirklich systematisch versucht wird, diese Verunsicherung auszunutzen und da eben mit einfachen Antworten die Leute dazu zu bewegen, die AfD zu wählen. Also da sehen wir einfach eine große Veränderung und ansonsten natürlich die Herausforderungen, die wir auch als Grüne in der Bundesregierung versuchen zu lösen, was aber nicht so einfach ist.
Sie haben das mal gesagt, glaube ich, im ZDF Ende vergangenen Jahres, so eine Bilanz des vergangenen Jahres, wo Sie so sinngemäß gesagt haben, das war ein durchmischtes Jahr. Wahrscheinlich so die erste Hälfte diesen Jahres stellt man auch fest, es war ein durchmischtes Jahr, wahrscheinlich wieder nicht mit ganz so vielen Problemen gefühlt wie 2023. Aber irgendwie ist es interessant. Die Grünen sind jetzt fast 3 Jahre an der Regierung und man hätte ja gedacht so, ja, nach 3 Jahren, da müsste man eigentlich einen Vorteil haben, weil man an der Regierung ist. Die Grünen haben immerhin den Vorteil, anders als die FDP und als die SPD, wenn morgen Bundestagswahl wäre, hätten sie ungefähr dasselbe Ergebnis. Also und das ist ja eigentlich schon ein Erfolg, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, ich meine, wir haben uns das auch nicht so vorgestellt, als wir in diese Koalition gegangen sind, 2021, Anfang 2022, dass wir vor solche Herausforderungen gestellt wurden. Zu dem Zeitpunkt muss man sich nochmal auch Revue passieren lassen, ne? Gab es noch nicht den Krieg in der Ukraine. Der Angriff Russlands kam dann erst und
die Grünen waren eine zutiefst pazifistische Partei, genauso wie SPD.
Ja, wir hatten sozusagen da auch nochmal, wir haben uns schon sozusagen da auch differenziert mit auseinandergesetzt, das muss man auch sagen. Und wir hatten eine sehr klare Position zu Russland, auch das kann man sagen. Aber wir sind dann in diese Regierung gekommen, wir wussten, es waren 16 Jahre Große Koalition und Schwarz-Gelb gewesen. Es hat relativ viel Stillstand auch gegeben an, ehrlich gesagt, vielen Dingen, wo man sich schon früher hätte dran machen können, wie sowas wie Energienetzausbau und Ausbau Erneuerbare. Da hat ja relativ viel auch geschlummert. Das heißt, wir wussten, es gibt viel zu tun in dieser Regierung. Aber dann der Angriff Russlands auf die Ukraine, die krasse Energiekrise, die damit einherging, weil wir einfach wahnsinnig abhängig von Russland waren. Es sind ja jetzt gerade auch nochmal wieder Berichte dazu rausgekommen, wie eben auch Nord Stream 2 da massiv von der GroKo vorangetrieben wurde, trotz des Krieges auf der Krim, den wir schon gesehen hatten, trotz des Agierens Russland, was man schon vorher gesehen hat, wo wirklich das Ziel Putins war, eben diese Abhängigkeit zu nutzen, zu verstärken und dann uns eben auch in der Hand zu haben. Und dann war eben die Situation, wir mussten ganz plötzlich massiv umsteuern und reingehen und es schaffen, diese Unabhängigkeit von Russland zu gewährleisten. Und da haben wir dann natürlich ganz viel auf den Weg bringen müssen, um diese Kriege und diesen Krieg irgendwie, die Folgen dieses Krieges zu bewältigen, die vor allen Dingen auch die Kostensteigerung, die ja viele von uns in der Bevölkerung auch gemerkt haben, sehr deutlich dagegen zu steuern, damit die Leute eben durch den Winter kommen. Es gab ja Prognosen von irgendwelchen Blackouts und sonst was. Das ist alles nicht eingetreten, sondern wir haben es geschafft, diese Winter zu überstehen. Wir haben es geschafft, da auch die Menschen zu entlasten. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation. So, und die Folgen dieses Krieges oder das weitere Andauern dieses Krieges müssen wir ja auch nach wie vor jeden Tag da das Agieren sehr, sehr genau abwägen. Und dann kam jetzt im Herbst der nächste Krieg. Also auch das natürlich eine krasse Situation einfach, in der wir uns in dieser Bundesregierung befinden. Und das hätte ja niemand von uns
hätte niemand
2021 gedacht, ehrlich gesagt.
Niemand gedacht. Und das Interessante ist ja, man kann die Geschichte dieser Bundesregierung so erzählen, wie Sie erzählt haben. Und man kann sie auch ganz anders erzählen. Das Interessante ist aber, dass immer sich die negative Erzählung durchsetzt. Es setzt sich nicht dieses, guck mal, wir sind gut durchgekommen. Es gab keine Gasmangellage. Es hat niemand gefroren. Ja, die Wirtschaft ist jetzt nicht, auch gerade der Wirtschaft geht es nicht optimal, aber es hat den ganz großen Einbruch nicht gegeben. Die Inflation ist jetzt wieder auf dem Stand, wo man sagt, okay, damit kann man ganz gut leben. Die Bundeswehr wird reformiert. Es hat das Deutschland-Ticket gegeben. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viele Dinge aufzählen, die Sie.
Wir haben Wahlalter 16 bei dieser Europawahl.
Ja, also es gibt ganz viele Dinge. Man kann über den Mindestlohn denken, was man will und so. Warum? Das ist ja die große Frage, die wir auch in diesem Podcast immer wieder besprechen. Warum dringen die positiven Dinge, die diese Regierung gemacht hat, nicht durch? Neulich hat einer, das fand ich interessant, gesagt, naja, guck dir doch mal an, wer die drei führenden Köpfe sind. Drei Männer mit riesen Egos, nicht weit davon, also er hat jetzt nicht gesagt alte weiße Männer, das wäre jetzt auch vielleicht ein Mist, aber so, warum gelingt es dieser Regierung nicht, wenigstens die Erfolge, die sie hat, auch als solche nach außen zu verkaufen, sondern immer wieder so zu wirken, eigentlich möchten wir gar nicht zusammen regieren. Ich habe Christian Lindner hier zweimal in diesem Podcast gehabt und jedes Mal hat er eigentlich immer betont, es geht mit den Grünen halt nicht zusammen. Es ist eine Zwangsgemeinschaft, es nützt alles nichts, es funktioniert alles nicht. Wo ich denke, warum sagt man das? Wieso tut man nicht so, als ob es vielleicht besser geht. Wobei, was ich so höre, ist auch, dann untereinander auf persönlicher Ebene ist es ja, nachdem man so lange zusammengearbeitet, verstehen die sich alle ganz gut und haben gar nichts gegeneinander.
Ja, tatsächlich, glaube ich, muss man das auch differenziert betrachten. Also ich glaube einerseits tatsächlich, wir haben sehr, sehr viel auf den Weg gebracht und andererseits, es dringt nicht durch. Was auch daran liegt, dass wir uns dann an manchen Dingen eben so verhaken und es dann Monate dauert und natürlich die ganze mediale Berichterstattung sich nur auf diese Konflikte fokussiert, die nicht gelöst werden und die dann auch immer wieder, ehrlich gesagt, wieder aufgemacht werden. Ja, dann haben wir es einmal im Kabinett geeint, dann höre ich schon wieder die FDP, ja, jetzt müssen wir aber im Bundestag nochmal nachverhandeln. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, wir haben zum Teil eben dann einzelne Gesetze, die sich über Monate ziehen in diesem Streit. Und es ist natürlich immer spannender, über Streit zu berichten, als über einfache Lösung. Das muss
das
man auch sagen.
Aber wie gesagt,
also das ist schon natürlich ein Problem, dass dieses ewige nicht zu Potte kommen, diese Unklarheiten, was kommt jetzt eigentlich, dann auch diese Unsicherheit, was passiert eigentlich, weil das ist natürlich auch was, ne, gerade die Menschen, die jetzt vielleicht auf irgendein Gesetz warten oder wissen wollen, wie sie jetzt damit weiterarbeiten sollen, wenn das dann über Monate unklar ist, da gibt es auch eine hohe Unzufriedenheit, also das ist schon ein großes Problem tatsächlich.
Wäre das einfacher, wenn da nicht drei Männer an der Spitze wären in dieser, ja. Ich höre aus dem Lachen ein Ja.
Nein, also ich finde...
Es ist ja interessant, bei so einer... Ich meine, jetzt hat gerade nochmal, Olaf Scholz hat gerade nochmal zum 75. Geburtstag der Deutschen Journalistenschule eine flammende Rede gehalten, wo es auch um Diversität in Redaktionen geht, zu Recht, und Frauenanteil in Redaktionen. Und er ist ja auch ganz stolz, dass er in seinem Kabinett, also mehr oder weniger, glaube ich, irgendwie Parität hat. Ich glaube jetzt seit Pistorius, Bundesverteidigungsminister, ist nicht mehr so, aber... An der Spitze ist es halt so ein bisschen, wenn die dann die drei auftreten, denkt man, okay, das kennen wir seit Gründung der Bundesrepublik.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Yeah.
Ja, es hat sich halt so ergeben, weil jede Partei dann am Ende eine Person nach vorne geschickt hat und dass jetzt bei allen drei Parteien drei Männer waren. Grundsätzlich sind wir ja sehr klar als Grüne da. Wir haben eine strikte Parität, beziehungsweise sogar mehr als eine Parität. Wir haben eine 50-Plus-Quote, das heißt mindestens die Hälfte unserer Gremien sind mit Frauen besetzt. Wir haben auch mehr Frauen als Männer im Deutschen Bundestag.
Haben Sie eigentlich auch mehr Frauen als Männer als Mitglieder?
Nee, tatsächlich haben wir mehr Männer als Frauen.
Ah, tatsächlich? Okay. Aber Verhältnis ungefähr, wissen Sie es so?
Ja, es ist, glaube ich, so, ich glaube, wir haben so 42% Frauen. Okay. Also es ist schon
fast. Das ist schon... Ja. Weil ja immer, ne, weil dann kann man ja immer, wenn dann die Friedrich Merz sagt, ja, wir müssen auch, so viele Frauen gibt es bei uns gar nicht, da muss man sich auch fragen, warum ist das so?
Ja, tatsächlich investieren wir da natürlich auch rein, die Frauen auch zu fördern. Und ich bin ja sehr, sehr froh, wir haben in diesem Jahr, weil wir kamen ja eben aufs gemischte Jahr. Und ich muss sagen, dieses Jahr hat mir sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, gerade Anfang des Jahres mit der Demokratiebewegung. Und wenn ich darauf gucke, was bei uns in der Partei passiert, wir haben wahnsinnig Mitglieder hinzugewonnen. Okay. Also wir haben inzwischen, sind wir bei fast 10% Beitritten in diesem Jahr. Wir sind jetzt bei 134.000 Mitgliedern. Ende letzten Jahres waren wir noch sozusagen knapp an den unter 126.000. Also das ist wirklich...
Weil die Leute sagen so, jetzt muss ich was tun.
Genau, weil die Leute jetzt gesagt haben so, ey, es geht so zu und wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Und was tue ich dann? Ich trete einer Partei bei, ich unterstütze eine Partei. Und das haben wir eben sehr deutlich gemerkt. Und da bin ich natürlich sehr, sehr froh, weil ich finde, es ist ein wahnsinnig gutes Zeichen für unsere Demokratie, dass die Menschen sich so entscheiden.
Absolut. Und wir kommen gleich nochmal dazu. Ich würde nochmal aber kurz vorher eine Sache besprechen, weil das auch so interessant ist. Wenn man sich anguckt, welche Parteien in Deutschland, auch welche Mitglieder, welche Politiker werden im Moment am stärksten beschimpft? Dann ist es natürlich einerseits, das darf man nie vergessen, die Mitglieder der AfD und die Politiker der AfD. Und das andere sind die Grünen. So. Und dann, das ist ja, es ist eine Gemeinsamkeit, finde ich, die schwer zu erklären ist. Nehmen Sie das auch so wahr, dass irgendwie die Grünen, wie man heute sagt, gebasht werden, wie, also, da, im Verhältnis dazu ist das, was bei der SPD, bei der FDP und bei der CDU passiert, wirklich zu vernachlässigen. Es sind immer die Grünen, auf die eingeprügelt. Und man fragt sich, warum?
Ja, da gibt es, würde ich sagen, mehrere Erklärungen für. Also zum einen möchte ich einmal darauf zurückkommen, 2005 gibt es einen Wahlwerbespot von Joschka Fischer, der schon damals sagte, ja, wer ist schuld? Ja, ja, es sind die Grünen. Also es gibt schon lange auch dieses Phänomen, dass wir für vieles verantwortlich gemacht werden, was wir in dem Sinne gar nicht zu verantworten haben, weil ich immer wieder höre, was für die ganze Bürokratie, für die wir alle verantwortlich sein sollen, wenn wir die letzten 16 Jahre gar nicht in der Bundesregierung waren und so. Also es gibt da so eine Tendenz, auch immer uns verantwortlich zu machen für vieles. Ich finde es ja erstmal gut, dass Menschen uns zutrauen, dass wir so viel Macht haben auch und Macht gehabt haben auch in den letzten Jahren. Aber dann ist es tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren auch massiv einfach Hass und Hetze im Netz gesehen haben, wo sehr, sehr viel gegen uns mobilisiert wurde, sehr viele Fakes und auch verbreitet wurden, sehr viel Desinformation verbreitet wurden. Wenn man sich anguckt, woher kommt das eigentlich, kann man zum einen sagen, wenn man sich die rechtsextremen Bewegungen in der Welt eigentlich anguckt, also in den USA, in Europa, dann sieht man da mehrere Themen, die immer wieder in den Fokus zum Kulturkampf ausrufen. Da sieht man Klimaschutz und Klimaleugnung tatsächlich, die da stattfindet. Dann sieht man diese ganze Frage Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit, queere Rechte. Dann sieht man das Thema Migration und Rechte von Geflüchteten. Und das sind sozusagen so drei Themenbereiche, die global als Kulturkampf genutzt werden. Also das sieht man ja auch, wenn man auf die USA guckt, da auch das Thema Klimaschutz, die Frage von, da ist es Abtreibung in der Gleichberechtigungsfrage und die Frage von Umgang mit Geflüchteten. Und wenn man sich dann anguckt, was sind grüne Positionen in Deutschland, aber auch in Europa, dann sieht man sehr deutlich, wir sind da eine Partei, die sehr profiliert in diesen Punkten ist, sehr stark auf der Gleichberechtigungsfreiheitsseite, auf der Seite auch Schutz von Geflüchteten und natürlich Klimaschutz als eins unserer Kernthemen ganz vorne mit dabei. Und dann kann man auch ungefähr sehen, warum wir da auch so mit im Fokus stehen, muss man sagen. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großes Problem, ehrlich gesagt, weil was wir in diesem Wahlkampf erlebt haben, ist wirklich auch nicht vergleichbar mit vorherigen Wahlkämpfen. Wir haben das leider schon befürchtet, dass das so kommen könnte. Wir hatten ja im Februar schon in Biberach die Situation, dass unser politischer Aschermittwoch in Baden-Württemberg nicht stattfinden konnte, weil er blockiert wurde von wirklich auch allen möglichen Gruppen. Ja, Verschwörungsideologen, Corona-Leugner, Rechtsextreme, alle waren sie mit dabei. Aber eben auch diese Aggression, die dazu genommen hatte, so dass wir unsere Wahlkämpferinnen sehr, sehr darauf vorbereitet haben, auch viele Workshops dazu gemacht haben, wie gehe ich eigentlich mit eskalativen Situationen um. Und wir haben wirklich in diesem Wahlkampf gesehen, wie aus Worten auch Taten wurden, mit Angriffen auf unsere Wahlkämpfenden, aber eben tatsächlich ja auch auf die SPD, Matthias Ecke da, aber eben auch bei uns zuletzt in Göttingen. Und da war ich ehrlich gesagt wirklich geschockt, wenn man mittags, am Samstagmittag in der Fußgängerzone in Göttingen, dann eine grüne Politikerin einfach angegriffen wird, geschlagen wird. Das hätte ich nicht erwartet, so in dem. Und das ist natürlich dramatisch, weil es eben jetzt nicht ein Angriff auf Marie Kollenrott, unsere Abgeordnete aus dem Niedersächsischen Landtag ist, sondern das ist einfach ein Angriff auf eine Politikerin, auf eine Wahlkämpferin. Wir haben es auch auf Ehrenamtliche erlebt, die einfach beim Plakateaufhängen überfallen wurden. Damit wird natürlich auch die Freiheit des Wahlkampfs angegriffen. Und was ist denn das Ziel dieser Angriffe? Das Ziel ist, dass wir uns zurückziehen. Mhm. Das Ziel ist, dass wir aufhören, damit Wahlkampf zu machen, dass wir aufhören, damit für unsere Positionen einzutreten. Und das ist natürlich dramatisch, weil gerade die Ehrenamtlichen, die vor Ort, ich meine, das sind Leute, die machen im Hauptjob alles Mögliche und gehen dann abends um 21 Uhr nochmal raus, um ein paar Plakate aufzuhängen, damit wir einen Wahlkampf haben, damit die Menschen mitbekommen, dass überhaupt Europawahl ist und sich an ihrem demokratischen Recht beteiligen und wählen gehen. Und die werden dann einfach überfallen, zusammengeschlagen. Mhm. Das ist wirklich ein Angriff auf unsere freien Wahlen. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Und das finde ich ist schon wirklich erschreckend in diesem Wahlkampf und deswegen sage ich auch so deutlich, es ist so wichtig bei dieser Wahl ein klares Zeichen zu setzen. Wir sind ein starkes Land, wir haben eine starke Demokratie, wir haben Demokratinnen und Demokraten in diesem Land und wir sind mehr und wir gehen wählen und wählen demokratisch und ich hoffe, dass wir das eben deutlich machen in Deutschland. Gerade auch vor der Verantwortung, die wir als Land auch haben für unsere Demokratie.
Was man dann ja auch immer sieht, wenn es dann irgendwie in Hamburg jetzt an diesem Wochenende wieder eine große Demonstration aufgerufen ist zum Thema Rechtsextremismus und dann tatsächlich da ja Hunderttausende auf die Straßen gehen. Ich komme gleich noch zu dem Thema. Ich würde noch eine Frage zu diesem grünen Bashing, weil ich das interessant fand, was Ricarda Lang in der vergangenen Woche bei einer Veranstaltung in Hamburg gesagt hat. Die hat gesagt, auch andere Parteien müssen halt aufpassen, wie sie über die Grünen sprechen, weil sie sozusagen das Narrativ bedienen, na, mit denen kann man machen, was man will. Und dann kann man jetzt sagen, es ist Aschermittwoch gewesen, als dann Markus Söder gesagt hat, was hat sein Hund mit Ricarda Lang und Kevin Kühnert gemeinsam, was unterscheidet ihn? Sein Hund hat eine Ausbildung als, keine Ahnung, ich habe den Witz nicht verstanden, ich fand ihn auch nicht besonders witzig, als Wachhund, aber eben auch, dass sozusagen Friedrich Merz das Gefühl aussendet, der große Gegner, um nicht zu sagen der Endgegner, sind die Grünen. So, und das geht doch, ich finde, würde mich Ihre Meinung interessieren, das geht ja aus zwei Gründen aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Der eine ist eben das, worüber wir eben gerade gesprochen haben, weil man das Gefühl hat, ja, egal, auf die kannst du draufhauen, ne? Der macht sogar der Merz, macht sich sogar, und der Söder macht sich über die lustig und der Merz findet die doof. Das andere ist aber natürlich auch, weil wir ja in das nächste Jahr reingehen und es schon durchaus sein kann, dass Schwarz und Grün dann vielleicht eine Möglichkeit haben, zusammen zu regieren und man sich die CDU beraubt sich ja dieser Option, wenn sie so über die Grünen spricht, wie sie im Moment und wie auch die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Podcast sind, über die Grünen sprechen, das ist so, das ist, die sind das Problem. Und wir können mit denen gar nicht zusammengehen. Das würden uns unsere Wähler gar nicht, das würden unsere Wähler übel nehmen und so weiter. Also es wird auf der anderen Seite auch aus einer demokratischen Partei durchaus getriggert, diese Entwicklung.
Ja, tatsächlich finde ich, ein harter Wettbewerb im politischen Geschäft gehört dazu. Da kann man sich auch mal sozusagen inhaltlich auch hart streiten, das tun wir ja auch. Aber es gibt eben schon Grenzen und tatsächlich verwischen diese Grenzen Teilen manchmal, wenn man dann das Gefühl hat, vielleicht ist auch jeden Tag plötzlich politischer Aschermittwoch und was da so rausgehauen wird, fragt man sich schon, ob das ja noch so sinnvoll ist, auch für unsere Demokratie und was das eigentlich mit den Menschen macht. Und das höre ich eben schon auch sehr stark, auch bei uns vor Ort. Ich war jetzt auch viel bundesweit unterwegs in Wahlkämpfen und da ist es eben tatsächlich auch sehr unterschiedlich, wie die Stimmung dann zum Teil in den Ortsbeiräten, in den Stadträten ist, je nachdem wie und wer da eigentlich die Stimmung schürt. Ne? Und wir sehen gleichzeitig, wir haben in Schleswig-Holstein eine sehr gute Koalition mit der CDU. Wir arbeiten ja in 10 Bundesländern, regieren wir mit, in vielen davon auch mit der Union, mit der CDU zusammen. Und es funktioniert ehrlich gesagt sehr gut an vielen Stellen. Und dass dann einige in der CDU meinen, sie müssten jetzt hier auf diese rechten Narrative aufspringen und da irgendwie auch Geschichten, die im Internet von Rechtsextremen verbreitet werden, dann auf öffentlichen Bühnen weitergeben, das hilft dem Diskurs ehrlich gesagt nicht.
Gar nicht. Rechtsextreme ist ein Riesenthema natürlich irgendwie. Man hat das Gefühl, und ich hatte neulich den Chef des Hamburger Verfassungsschutzes hier zu einem anderen Gespräch und der sagt, das ist alles natürlich ganz schwierig mit dem Rechtsextremismus. Er hat aber das Gefühl, wir würden den Rechtsextremismus, er sagte, nicht überschätzen. Den schätzen wir schon richtig ein. Aber wir würden alle die Gefahr des Islamismus komplett unterschätzen. Und das hat man, finde ich, jetzt wieder gesehen. Da bin ich auch wieder auf Ihre Meinung gespannt. Wenn man sich die Reaktionen über die, nehmen wir es mal, Vorfälle auf Sylt ansieht. Die ja, wo man dachte, wow, also irgendwie, es kam ja eine Regierungskrise nahe, sozusagen, in der medialen Berichterstattung, ja. Und dann sieht, was in Mannheim passiert ist. Interessanterweise ist es, was die mediale Aufmerksamkeit und die Aufregung anbelangt, vergleichbar gewesen, aber ist doch von den Taten gar nicht vergleichbar. Die Frage ist, ist nicht ein Problem, das wir auch haben und das im Zweifel dann wieder Menschen zu Parteien wie der AfD spült, dass wir den Islamismus, die Islamisten, die Frage, wie geht man mit Asylbewerbern um, mit Flüchtlingen um, die hier straffällig geworden sind, dass wir da tatsächlich die Gefahr unterschätzen?
Also ich glaube, zum einen ist ganz klar, Islamisten sind auch Demokratiefeinde und die müssen wir genauso wie Rechtsextreme, die müssen beobachtet werden, die müssen ins Gefängnis kommen, wenn sie versuchen, unseren Staat anzugreifen. Die müssen natürlich, es muss versucht werden, alles dafür zu tun, zu verhindern, dass sowas passiert, wie es in Mannheim passiert ist. Es ist ja wirklich auch sehr, sehr tragisch und mein Beileid ist da natürlich bei den Familienangehörigen, dass da jetzt ein Polizist sich im Einsatz für unsere Sicherheit umgekommen ist und ermordet wurde in dem Sinne, ist dramatisch. Und ich glaube, das muss ganz klar sein und ich finde, da muss auch mehr getan werden, ehrlich gesagt. Also ich meine, wir haben jetzt schon sehr lange hier auch die Debatten rund um hier die das IZH.
Genau, in Hamburg, genau, in Hamburg. Die blaue Moschee, genau.
Und
wo man sich immer fragt, also wo man sich als Hamburger fragt, sind ja auch Hamburger, wo man sich fragt, warum gibt es das so noch? Wenn die Hamburger Politik es entscheiden könnte, würde es so nicht mehr geben. Aber es ist eine bundespolitische Entscheidung.
Ja, und wir haben uns da auch schon klar positioniert, auch vor längerer Zeit. Und ich finde da wirklich, da muss agiert werden und das muss im Blick behalten werden. Natürlich schätze ich sehr und ich kann das auch nicht einschätzen, was der Verfassungsschutzpräsident hier von Hamburg gesagt hat. Ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, der Bundesverfassungsschutz hat die Islamisten schon auch im Blick und da auch einen großen Fokus drauf. Und das ist entscheidend. Also die Sicherheitsbehörden müssen das alles im Blick behalten. Und ich glaube, das sehen wir eben auch. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden auch gut und besser ausstatten. Also das sehen wir ja schon auch an verschiedenen Stellen, dass es da schon auch noch Bedarfe gibt, dass wir da noch besser, auch was digitale Ausstattung angeht, was Weiterbildung angeht und was auch Zusammenarbeit angeht. Das ist was, wenn man jetzt auf den Europawahlkampf auch blickt und die Fragen, was sind da so Forderungen, da sagen wir zum Beispiel sehr klar, es braucht mehr europäische Zusammenarbeit da auch unter den Verfassungsschutzbehörden, es braucht auch unter den den verschiedenen Polizeien in Europa bessere Zusammenarbeit, damit eben diese Informationen auch schneller da sind und mehr zusammengeführt werden, weil ich glaube, da gibt es noch einige Lücken, wenn man sich das so anguckt.
Und dann sagt der Bundeskanzler, als er gestern, also am Dienst, was haben wir heute am Montag Flutgebiete besucht, sagt er, ich möchte noch was sagen zu den Vorfällen in Mannheim, spricht dann auch sein Beileid aus und sagt dann aber auch zu denen, die das getan haben, sie müssen uns fürchten. Und mein Eindruck ist, offensichtlich gibt es diese Furcht vor dem deutschen Rechtsstaat gar nicht, sonst würden nicht so viele Dinge passieren.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Naja, die Furcht vor dem deutschen Rechtsstaat, das ist schon...
Nein, er sagt, sie müssen das, ich war überrascht, das endete mich so ein bisschen an diesen Satz, wir müssen im großen Stil abschieben und jetzt kommt, die müssen uns fürchten, also die müssen Angst vor den Bestrafungen haben und das ist mein Eindruck, wenn ich mir die jüngsten Vorfälle allein im Norddeutschland angucke, von bisher, die Angst vor dem Rechtsstaat ist nicht besonders ausgeprägt in bestimmten Kreisen.
Ja, also...
Vor den Folgen...
Ja, das ist immer die Frage, ne? Also ich finde, da zählen halt viele Punkte mit rein. So, ich glaube schon, dass in unserem Rechtsstaat, dass es sehr viele sehr gute Regeln gibt. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Gerichte auch überlastet sind, die Staatsanwaltschaften, dass da nicht schnell genug gehandelt wird. Wie gesagt, dass die Informationen nicht schnell genug zusammenkommen, dass es oft sehr, sehr lange dauert, bis Verfahren überhaupt anlaufen können und das muss schneller gehen. Ich glaube, eigentlich sind unsere gesetzlichen Regelungen sehr gut. Also da gibt es schon viele auch Strafen. Da gibt es, ich bin nicht eine Verfechterin dessen, die sagt, man muss jetzt hier irgendwie ganz viel Strafrecht verschärfen oder ähnliches.
Weil man wir eigentlich nur mal
sehr
anwenden.
Gutes, ja. Sehr gutes Recht haben, finde ich. Und natürlich, ehrlich gesagt, ich meine, Kriminelle gibt es und die haben oft nicht so große Sorge erstmal davor, vor dem Rechtsstaat. Ja, die versuchen jeden Weg zu finden, um ihn zu umgehen und um ihn zu unterminieren. Und gerade im Islamismus natürlich, ich meine, das sind einfach auch Verfassungsfeinde, ja. Denen ist der Rechtsstaat, die bekämpfen diesen Rechtsstaat so. Das heißt, denen da zu sagen, ja, die sollen mehr Angst haben. Ich weiß nicht, ob das sozusagen da der richtige Weg ist. Ich glaube, da ist eher die Frage auch nochmal, wie schaffen wir es eigentlich, dass weniger Menschen diesem Islamismus auch verfallen? Weil ehrlich gesagt, das muss man ja auch sagen, dass es da gerade auch einen Aufschwung gibt, dass es da auch eine Radikalisierung gibt. Genauso wie wir bei den Rechtsextremen eine Verbreiterung und eine Radikalisierung sehen, sehen wir es eben leider auch bei den Islamisten. Und das ist ein Riesenproblem. Und da müssen wir natürlich auch ran zu gucken, wie können wir die Menschen, die dem zugeneigt sind, eigentlich auffangen und wie können wir da eigentlich reinkommen, dass da nicht Menschen dann diesen islamistischen Parolen verfallen auch. Ne?
Wenn ich jetzt eine grüne Spitzenpolitikerin hier habe, dann muss ich natürlich, und das wäre lustig, vor 5 Jahren hätten wir wahrscheinlich nur über Klimaschutzfragen gesprochen. Jetzt am Ende, und ich dachte jetzt, bis gestern dachte ich, und da kann man ja mal positiv rausgehen, weil wir erinnern uns alle an die Nachricht, die dann auch viele Zeitungen dann ganz groß gemacht haben, weil es endlich mal eine gute Nachricht war. Deutschland erreicht seine Klimaschutzziele. 2030 und 2045 sind wir klimaneutral. Und bis gestern habe ich gedacht, das ist doch ein schönes Ende. Dann kam gestern die Einschätzung des Expertenrates für Klimafragen. Und die war leider völlig anders, als die Einschätzung des Umweltbundesamtes gewesen ist. Vor ein paar Monaten? Die sagte, nee, also Deutschland wird seine Klimaziele nicht erreichen bis 2030. Deutschland wird auch weder 2045, nicht mal 2050 klimaneutral sein. Und da habe ich gesagt, bups, was ist da jetzt passiert? Also weil Umweltbundesamt, wie gesagt, ist nicht so lange her. Und jetzt kommt ein 130-seitiger Bericht des Expertenrates für Klimafragen, der sagt, so sinngemäß, naja, da habt ihr das nicht einberechnet, da habt ihr euch da falsch, habt ihr das falsch berechnet, das funktioniert nicht und Deutschland wird seine Klimaschutzziele komplett verfehlen. Was ja keine gute Nachricht ist, also nicht nur für die Grünen nicht, sondern für uns alle nicht.
Ja, also zum einen muss man sagen, wir sehen sehr deutlich auch in diesem Bericht, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen Investitionen in Klimaschutz und es wäre möglich, diese Klimaschutzziele zu erfüllen. Das sagt ja auch das Umweltbundesamt und wir sehen eben, dass jetzt mit den Einsparungen, die wir gerade auch schon im 2024er Haushalt haben und der Tatsache, dass wir da an vielen Stellen nicht vorankommen, weil einfach Mittel auch nicht rausfließen, zum Beispiel für natürlichen Klimaschutz. Also die Frage von Renaturierung von Gewässern, die zum Beispiel auch für den Hochwasserschutz helfen würden. Da gehen Mittel gerade nicht raus, weil die alle in diesem Klammergriff der Haushaltssperre liegen. Und das sehen wir eben sehr deutlich. Wir brauchen eigentlich die Investitionen in den Klimaschutz. Und da wäre noch einiges möglich. Und da wäre auch der Pfad Richtung 2030 möglich. Und wir haben tatsächlich einiges auf den Weg gebracht, auch in dieser Regierung schon. Wir haben tatsächlich den Schalter umgelegt, was Erneuerbarenausbau angeht. Haben es geschafft, dass mehr als 50% des Stroms aus Erneuerbaren gekommen ist, 2023 erstmals. Und setzen ja auch diesen Ausbaupfad deutlich fort. Wir haben jetzt gerade in diesem Jahr nochmal das Solarpaket verabschiedet, was halt Solarausbau auch deutlich vereinfacht, auch für jeden und jede Einzelne, wenn man sich ein Balkonkraftwerk anschaffen will oder eben die Solaranlage aufs Dach setzen will. Solche Sachen gehen voran. Auch sowas wie die Umstellung auf Wasserstoff und dann eben perspektivisch auch auf grünen Wasserstoff, dann sind wir jetzt wirklich wichtige Schritte vorangegangen. Wir sehen aber auch, dass wir große Baustellen haben noch. Beim Verkehr, beim Gebäude, bei der Gebäudesanierung. Da braucht es aber auch einfach Geld an vielen Stellen.
Das wollte ich gerade sagen.
Und das ist halt die große Herausforderung. Wir brauchen Investitionen in den Klimaschutz. Und das ist, finde ich, das, was das Expertengutachten jetzt auch nochmal der Expertenrat deutlich gemacht hat. Wir haben ein Problem, weil wir sind nah dran am 2030er Klimapfad, aber nicht mehr, wir erreichen ihn momentan nicht, weil da einfach auch Investitionen fehlen. Und da kann ich nur ganz klar sagen, da müssen wir wirklich eigentlich umdenken und mehr investieren. Das ist nämlich eine Investition nicht nur einfach in Klimaschutz, das ist eine Investition auch in unsere Wettbewerbsfähigkeit, in die Zukunft unserer Wirtschaft. Weil wenn wir sehen, auch was in den USA passiert ist, IRA, die haben wahnsinnig viel investiert und zwar in Klimaschutz, aber auch in Jobs, in eben langfristige, zukunftsfähige, gute Jobs. Und das muss in Deutschland auch, wenn wir nicht wollen, dass unsere Industrie abwandert, wenn wir nicht wollen, dass wir den Pfad auch verschlafen. Und ganz viele Unternehmen haben sich ja auf den Weg schon gemacht Richtung Klimaneutralität. Und dann helfen ehrlich gesagt solche Debatten auch nicht, wie sie jetzt die Union wieder hochgeworfen hat mit, oh, lass uns doch wieder aussteigen aus dem 2035er Verbrenner aus, was übrigens unsere Spitzenkandidatin in der Europäischen Kommission, unsere Ursula von der Leyen, auf den Weg gebracht hat. Aber jetzt überlegen wir uns, das wollen wir jetzt doch wieder anders. Also ich meine, wenn man eins weiß aus der Wirtschaftspolitik, dann ist es, dass Unternehmen Planungssicherheit brauchen. Planungssicherheit für Investitionen, weil ich entscheide mich eben nicht von heute auf morgen, ob ich jetzt meine Produktion umstelle von Verbrenner auf Elektro. Das ist ein wahnsinniger Prozess. Darum muss ich alle Mitarbeitenden umschulen. Da muss ich meine Produktion komplett umstellen. Und dann zu sagen, morgen machen wir es doch wieder anders. Das ist halt verfehlte Wirtschaftspolitik, ehrlich gesagt. Und wenn man sich eben die Klimaziele anguckt und die Frage, was wir eigentlich für Klimaschutz tun müssen. Jetzt hat Söder gerade mal wieder gesagt, man muss doch wieder mehr für Klimaschutz tun. Ja, es ist wirklich spannend.
Weil er gerade Hochwasserprobleme in seinem Land hat, genau.
Ja. Vor einer Woche hieß es noch, wir müssen raus aus dem Verbrenner aus und wir müssen weniger tun für Klimaschutz, das geht alles viel zu schnell. Also diese Tages- tagesaktuelle Politik, die sich jeden Tag aufs Neue ändert, ist beim Klimaschutz ehrlich gesagt auch nicht hilfreich und für langfristige Investitionen in unsere Wirtschaft und unsere Wettbewerbsfähigkeit auch nicht.
Sie haben es gesagt, und wenn man sich diese Studie, diese 130 Seiten reinliest, dann stellt man relativ schnell fest, der Kernvorwurf und der Unterschied zwischen der Prognose von vor ein paar Monaten und jetzt ist halt dieses Mist, jetzt gibt's ja doch nicht die Investition in den Klimaschutz. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt Bundesregierung wäre und würde mir das durchlesen und würde denken, das ist doch das größte Problem, was wir haben, dann kann man allein deswegen an der Schuldenbremse so nicht festhalten. Gut, da renne ich bei Ihnen jetzt offen.
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Das ist überhaupt nicht blöd. Ich bin sehr klar der Ansicht, dass wir da ran müssen, dass wir eine Reform der Schuldenbremse brauchen. Ich meine, da hört ja man ja auch, da braucht es eben auch natürlich dann auch eine Mehrheit im Bundestag für. Und man hört ja bei der Union auch sehr unterschiedliche Stimmen. Wenn man sich die Ministerpräsidenten anguckt, dann sind die da an vielen Stellen auch schon auf den Pfad gekommen. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, wenn wir in Deutschland zukunftsfähig und wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen wir da ran, weil wir einfach sehen, wir sind in einer Zeit, wo es Investitionen braucht in unsere Wirtschaft, in unseren Klimaschutz, in unsere Zukunft, auch in die Fragen von zum Beispiel Bildungsinfrastruktur, Kita und diese ganzen, überall braucht es gerade Geld, damit wir auf dem Zukunftspfad bleiben. Und deswegen müssen wir da meiner Ansicht nach ran. Aber das ist natürlich auch eine große Debatte.
Absolut. Letzter Punkt, weil in diesem Podcast alle Kolleginnen, alle Journalistenkollegen, die sich damit auskennen, die in Berlin unterwegs sind, eigentlich die Prognose abgegeben haben in den vergangenen 2 bis 3 Monaten. Also diese Regierung hält sowieso nur noch, bis die Haushaltsberatungen beendet sind und dann zerbricht sie. Ich bin da viele Wetten eingegangen, aber ich habe immer gedacht, dass die Regierung wirklich hält bis zur Bundestagswahl 2025 im Herbst. Erste Frage, Haushaltsberatung, Sie sind da wahrscheinlich ja stark mit eingebunden. Wie sieht's da aus? Wird man sich da jetzt einigen, ohne dass wieder hinterher alle sich gegenseitig vorwerfen, der hat dies gemacht, der hat das gemacht? Und zweitens, das ist die Frage, die ich allen stelle, wie lange hält diese Regierung?
Ja, also die Haushaltsverhandlungen laufen ja schon und werden sicher im Sommer noch abgeschlossen werden. Ich bin zuversichtlich.
Kanzler sagt ja, was hat er gesagt, 15. Juli, 1. Juli, irgend sowas, ne? Genau.
Ja. Genau, und ja, ich meine, es ist jetzt einfach auch gerade Europawahlkampf, muss man auch mal sagen, so, die Parteien sind gerade im Wettbewerb und die Regierung arbeitet da erstmal hinter verschlossenen Türen ran, das finde ich ist ja auch richtig, nachdem wir ja viele gerade am Anfang dieser Sendung auch darüber gesprochen haben, dass es nicht so gut ist, wenn man sich immer öffentlich streitet. Genau, also ich bin zuversichtlich, dass wir dazu irgendwie zu Lösungen kommen, doch. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir diese Regierung auch noch zu Ende bringen.
Und Sie gehörten auch zu denen, haben Sie vorher gesagt, die nie gedacht haben, dass diese Regierung vorher die Säge... Können Sie sich vorstellen, so wie der Kanzler, dass es eine Fortsetzung der Ampelregierung geben kann, nach all dem, was so gesagt... Also man stellt sich das eigentlich, es ist nicht vorstellbar... Aber es war ja auch nicht vorstellbar. Ich erinnere an ein Gespräch mit Jens Spahn vor der Wahl 2021, wo der gesagt hat, Olaf Scholz hat für uns gar keine Rolle gespielt. Wir haben uns nur darauf konzentriert, die Grünen nicht zu groß werden zu lassen. Und das war völlig anders. Also irgendwie ausschließen kann man ja nichts. Aber ist es aus Ihrer Sicht vorstellbar? Ja.
Ja, ich würde sagen, also wenn es so kommt, wie der Plan ist, dann ist die Bundestagswahl in über einem Jahr. Das heißt, da ist einfach auch noch viel Zeit und wir haben gesehen, wie viel in einem Jahr passieren kann vor der letzten Bundestagswahl. Sie haben gerade darauf Bezug genommen. Insofern, ich glaube, man am Ende ist es dann nach der Bundestagswahl, muss man gucken, wie ist die Situation, mit wem kommt man zusammen und das verhandeln und dann wird man sehen. Also da.
Werden sich die Grünen noch in diesem Jahr die Frage stellen, wer ihr Kanzlerkandidat, ihre Kanzlerkandidatin ist? Oder wann ist dann so ein guter Zeitpunkt?
Ja, also wir werden diese Frage sicher beantworten. Noch aber, vor der Bundestagswahl.
Die CDU sagt ja immer so Richtung Spätsommer, Herbst. Aber ich frage mich, wann ist das? Also muss man das möglichst früh machen? Muss man das möglichst spät machen? Was ist, also, weil das, da sind Sie ja mit dabei als Bundesgeschäftsführerin. Diesen Prozess müssen Sie ja deutlich, Sie wissen es natürlich auch schon, Sie sagen es nur nicht.
Also ich meine, grundsätzlich gibt es da viele Optionen, hat man ja bei der letzten Bundestagswahl gesehen. Die SPD war sehr, sehr früh. Wir waren erst im, ich glaube, April am Ende, Stimmt. dass wir unsere Kanzlerkandidatin verkündet haben. Also Das kann man über einen langen Zeitraum dann irgendwann machen und das macht man dann natürlich, wenn es gut passt.
Wir werden es erleben. Vielen Dank, liebe Frau Bühning, dass Sie hier waren. Nächste Woche ist der Vorsitzende der Jusos hier. Da sind wir dann gespannt, irgendwie, wie der eigentlich auf und wie die Jusos eigentlich auf Olaf Scholz blicken. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
This country was built on a distinctly American work ethic, but today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.